Dieser Podcast wird präsentiert von Hertha & Co., einem Unternehmen der Teneo-Gruppe, ihrem unabhängigen Finanzierungsberater für Unternehmen und Finanzinvestoren. Erfahren Sie mehr auf www.hertha-co.de. Spotlight von WhatsApp Corporate Finance, der Podcast on the go. Wir bringen für euch aktuelle Themen auf den Punkt. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Private Equity macht weniger Deals, sowohl in ganz Europa als auch in Deutschland. Das ist eine der Kernaussagen des State of Private Equity Report Europe, den EY Parthenon für das zweite Quartal 2025 erhoben hat. Das Marktsentiment hat sich allerdings dennoch leicht verbessert, erklärt das Beratungshaus. Wie das zusammenpasst und welche weiteren Ergebnisse die Analyse gebracht hat, darum geht es heute. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Spotlight. Ich bin Isabella Alessa Bauer und zu Gast ist für diese Aufnahme Kurt Stümke. Er ist Private Equity Leader Europe West bei EY Parthenon.
Hallo Isabella, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Ja, schön, dass du da bist. Lass uns direkt ins Thema hüpfen. Ihr konstatiert in eurem aktuellen Report, das habe ich ja gerade schon gesagt, einen Rückgang an Transaktionen in Europa und Deutschland. Von welchen Zahlen sprechen wir denn da?
Ja, wir haben in Deutschland im Rahmen der von uns erhobenen Daten einen Rückgang von 12% der Anzahl der Transaktionen gesehen. Im Vergleich hierzu, wenn man da mal auf Europa schaut, lag der bei 18% im gleichen Zeitraum. Wenn man aber sich das Volumen, das Transaktionsvolumen anschaut, dann ist dieser Wert im gleichen Zeitraum in Deutschland um 20% gestiegen.
Okay, und das bedeutet dann auch, dass ihr daher ein leicht verbessertes Marktsentiment rausziehen könnt? Oder spreche ich da eher vom Mut der Verzweifelten, beziehungsweise vom letzten Fünkchen Hoffnung irgendwie, was noch glüht?
Eine berechtigte Frage, aber ich möchte hier gerne ein bisschen weiter ausholen. Also der Private Equity Markt reagiert grundsätzlich auf Marktzyklen und Änderungen makroökonomischer Bedingungen. Und wir kommen natürlich aus einer Zeit mit einem deutlich geringeren Dealvolumen, was im Wesentlichen getrieben war durch das geänderte Zinsumfeld, durch Disruptionen in der Supply Chain, Inflation und geopolitische Entwicklung. Das hat aber auch zu einem Valuation Gap, also einer Bewertungslücke zwischen Käufern und Verkäufern in der Bewertung geführt. Aktuell sehen wir aber einen Markt, der sich deutlich stabilisiert und der zunehmend auch attraktiver für Private Equity Transaktionen wird. Viele Investoren, die wir sehen, treiben auch große Deals zurzeit voran, weil die geänderte makroökonomische Lage als New Normal akzeptiert wird und das auch in den Equity Cases, in den einzelnen Deals auch berücksichtigt wird und eingepreist wird. Ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, die IPAM Global 2025 in Paris zu moderieren. Und da sind in den Panels und Gesprächen vor allem die Chancen in diesem geänderten Marktumfeld betrachtet worden und nicht so sehr die Herausforderungen. Und viele Unternehmen nutzen die aktuelle Volatilität, um attraktive Einstiegsmöglichkeiten zu finden, aber auch um sich für Entwicklungen für die Zukunft richtig zu positionieren. Wir sehen zudem, dass die Annäherung von öffentlichen und privaten Märkten durch die Nachfrage von Privatanlegern weiter voranschreitet und so eine Öffnung von dem Private Equity Markt für Retail Investoren nochmal zu weiterem Kapitalfluss führt und den Markt auch weiter befruchten wird. Und letztes Thema in dem Bereich wäre für mich das Thema der künstlichen Intelligenz und die technologische Disruption. Das wird Branchen und Geschäftsmodelle und Wettbewerbsdynamiken auf Jahre hinaus prägen und beschäftigen. Und Private Equity wird meiner Meinung nach hier eine ganz entscheidende und wichtige Rolle spielen, da sie diese Transformationsprozesse auch zurzeit schon bei den Portfoliounternehmen aktiv und strukturell vorantreibt, um einmal die Unternehmen fit zu machen für die Herausforderungen, die wir zurzeit halt auch sehen, aber auch diese zentralen Zukunftstrends, die wirklich auch fundamental wichtig sind in der Entwicklung dieser Unternehmen, sich die Unternehmen halt dafür auszurichten und fit zu machen.
Okay, also zum einen ein bisschen Adaption ans New Normal, man gewöhnt sich dran und geht trotzdem wieder raus, macht Deals, KI als Treiber. Und dann hattest du gesagt, Retail-Investoren, da würde ich gerne mal nachfragen, macht das wirklich einen signifikanten Anteil aus?
Im Moment noch nicht. Das ist im Moment gibt es noch wenige Spieler, die in dem Bereich tätig sind. Ist aber eine Entwicklung, wie auch das ganze Thema Private Credit, was zusätzliche Liquidität in den Markt bringt, die wir sehen, wo eine sehr, sehr hohe Nachfrage nach besteht und was im Moment sehr breit auch in der Branche diskutiert wird. Wie gesagt, wenn dies halt umgesetzt wird in breitem Umfang, wird das natürlich zu einem sehr, sehr großen Zufluss von Liquidität führen.
Okay. Wie schaut es denn auf der anderen Seite der Pipeline aus? Also wir haben aus dem Markt zumindest auch schon das Gefühl, dass man sich mit Exits ein bisschen schwer tut. Wie seht ihr das denn? Oder was könntet ihr da erfahren?
Ja, auch hier zugegeben Fairpoint. In den letzten Jahren sind diese Exit-Aktivitäten natürlich auch klar hinter den historischen Trends zurückgelegen. Und wie auch eben bereits angesprochen, ist es auf der einen Seite getrieben durch die Marktentwicklungen, die wir gesehen haben und natürlich auch die daraus entstandene Bewertungslücke, was so ein großer Treiber war für diese Zurückhaltung, insbesondere bei dem Verkauf von Portfoliogesellschaften. Mittlerweile sehen wir aber, dass wir da Anzeichen sehen, dass diese Lücke halt schließt, was auch unsere jüngste Umfrage unter den General Partnern bestätigt, wo 2/3 der befragten GPs das dementsprechend genauso gesehen haben. Gleichzeitig werden diese Exit-Strategien auch weiterentwickelt. Das umfasst also bilaterale Gespräche mit interessierten Parteien, die sehr frühzeitig getätigt werden. Es gibt viel mehr maßgeschneiderte Prozesse und auch eine frühere und intensivere proaktive Vorbereitung auf diese Exits.
Wer kauft denn?
Wenn wir uns anschauen, wer aktuell die Käufer sind, dann bleiben die Trends da in Europa klar im Einklang mit dem, was wir auch weltweit beobachten. Mit geschätzten 4,7 Billionen US-Dollar an liquiden Mitteln weltweit sind die strategischen Käufer weiterhin die zentrale Säule für Sponsoren, die ihre Assets verkaufen wollen, was ungefähr 60% des gesamten Markts ausmacht. Und das Zweite, auch wenn wir jetzt gerade besprochen haben, dass Exits halt weniger geworden sind, diese Secondary-Transaktionen, also der Wechsel von einem Portfolio in ein anderes Private-Equity-Portfolio, ist nach wie vor ein attraktiver Weg, was vor allen Dingen auch für großvolumige Assets und auch Assets mit starker Eigenkapitalbasis der Fall ist. Also wenn man sich jetzt mal die 10 größten Exits anguckt, die es im letzten Jahr gegeben hat, waren 4 davon Secondaries.
Okay, was ist denn mit dem Exit-Kanal IPO? Ist der noch in irgendeiner Art und Weise relevant?
Auch das möchte ich nicht ausschließen. Von daher, in unserem jüngsten State of Europa beschrieben, zeigt der IPO-Markt auch weiterhin zyklische Schwächen, vor allen Dingen durch hohe Volatilität, politische Unsicherheit getrieben. Allerdings, wenn man sich mal die Anzahl der Börsengänge anschaut, dann ist es im letzten Halbjahr schon um 50% gestiegen, zugegeben auf einem relativ niedrigen Niveau. Ja. Aber ich sehe das als positives Signal. Und vielleicht, dass man auch mal ein Beispiel auch nochmal rausgreift, ist der Börsengang von Asker Healthcare von Nalka Invest in Stockholm. Das war erst der 3. Börsengang über eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar seit 2021. Was ein Wegweiser sein kann, dass das auch in Zukunft ein weiter ansteigende Basis sein wird.
Na, da gucken wir mal. Abschließend und mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil ich so ein bisschen auf die Uhr linse. Wie geht's denn weiter deiner Ansicht nach? Was erwartet ihr für den Markt bis zum Ende des Jahres und dann vielleicht auch darüber hinaus schon? Wir sind ja gleich am Ende des Jahres.
Genau. Ich hatte am Anfang ja gesagt, dass die makroökonomische Entwicklung oder die Unsicherheit weiterhin bestehen. Also wir reden über Zölle, wir reden über makroökonomische Volatilität, geopolitische Spannung. Die werden uns auch, sagen wir, auch im nächsten Jahr auch weiterhin noch begleiten. Aber was man im Markt merkt, ist diese spürbare Änderung der Grundstimmung. Also Sponsoren, aber auch andere Transaktionsbeteiligte reden viel mehr über Chancen und entwickeln Strategien, wie man auch in der jetzigen Umfeld auch erfolgreich sein kann. Und ich erwarte, dass sich dieser Trend auch für das Jahr 2025 und 2026 auch fortsetzen wird.
Das lasse ich doch gern so stehen, das ist gar nicht so düster. Liebe Kurt, vielen, vielen Dank, dass du die Ergebnisse so fein zusammengefasst hast und natürlich weiterhin viel Erfolg und ein gutes Festjahr.
Vielen Dank.
Ja, und liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei wart und natürlich sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank an Hertha & Co., einem Unternehmen der Teneo-Gruppe, für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf www.hertha-co.de.
Musik? What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com